neue Folge Wein mit Freunden, der Sandivini-Podcast. Und schon wieder muss ich das Intro sprechen, weil Gianluca uns leider heute schon wieder mal fremd geht. Deswegen herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aber dafür haben wir heute auch wieder was ganz Besonderes für euch im Gepäck und freuen uns über einmal den Cossi bei uns im Studio heute.
Happy New Year.
Ja, genau, stimmt. Gut, hatten wir eigentlich schon, aber 2. Januar war
ich
ja...
Ich bin immer noch
auf Neues. Bist immer noch Cossi. Im Happy New Year. Gut, passt.
Ich war auch gestern Silvester noch.
Ah ja, gut. Benny ist in the house.
Hallo, hallo.
Und Stargast heute wieder mal erneut der Pino von Laurent Perrier. Da freuen wir uns riesig.
Hallo, po, po, po. Pino. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hallo. Und ich bin schon wieder echt sauer, dass der Gianluca nicht dabei ist.
Ja, ich weiß.
Schon wieder, gell?
Ja, das stimmt, ja. Das ist krass, ja.
Der hat keinen Bock auf mich.
Als hättet ihr was zu verbergen.
Hm. Nein, ich muss...
Aber ich geht euch aus dem Weg, habe ich das Gefühl.
Ja. Nein, ich möchte zu Gianlucas Verteidigung sagen, dass wir eigentlich, ja, das hatten wir im Podcast erzählt, ein anderes Datum geplant hatten und... Da hatten wir dann leider einen kleinen Ausfall und deswegen ist er heute, leider grüßen wir ihn in Italien. Der alte Reisemensch ist schon wieder unterwegs und deswegen schöner Gruß nach Italien, tanti saluti. So, und Pino, du darfst uns bitte gleich auch verraten, was haben wir denn, also wir haben ja gesagt, wir treffen uns doch mal, was hast du denn heute Schönes für uns dabei?
Also heute habe ich für euch unser absolutes Prestige-Cuvée, unseren Grand Siècle. Die Iteration 26. Und das ist ein echt special Teil, absolute Prestige, weil wir hier 100 James Suckling Punkte bekommen haben.
Das ist krass.
Für
das
von 100.
100 von 100.
Darf ich ganz kurz, wer mal kurz was zu James Suckling, weil vielleicht mancher Hörer weiß es nicht unbedingt genau, ist eigentlich so der, also die Wein, also wenn du da Punkte bekommst, oder?
Im Champagnerbereich auf jeden Fall, ja.
Ja?
Es gibt viele Weintester und Verkoster, aber James Suckling ist schon der im Champagnerbereich die Nummer eins ist.
Wie nennt man denn das? Benchmark, oder?
Also ist wenn schon du die da Benchmark, ja, genau.
Okay,
genau.
Ja, krass.
Sehr gut.
Cool, Respekt. Sehr gut. Warte, wo ist der Applaus? Ich bin ja nicht so ein Film.
Also.
Alles klar. Genau. Wann wird der verliehen oder wann bekommt man das? Oder wie funktioniert das? Ist das auch so ein richtiges Event, oder?
Nee, der verkostet die Weine und
vergibt
dann die Punkte, war bei uns auf dem Weingut probiert, verkostet. Und was ja verrückt ist, wenn du den Jahrgang zum Beispiel sehr jung trinkst oder wenn er frisch degorgiert ist und dann quasi in den Verkauf geht, sage ich mal, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Produkt. Aber die verstehen ja, was passiert, wenn der quasi noch länger liegt oder wenn du ihn in 2 Jahren trinkst, in 10 Jahren trinkst oder in 20 Jahren trinkst.
Ja, krass.
Das war auch das erste Mal mit 100 Punkten, oder? Erstes Mal mit 100 Punkten?
Wir haben tatsächlich einen Grand Siècle, der, wir bringen auch immer wieder alte Iterationen raus und da gab es die Iteration 17, da hat er auch schon mal 100 Punkte für uns.
Iteration heißt Nummer, oder so?
Genau, das erkläre ich euch dann noch. Ihr habt auf dem Flaschenhals, also wer die Flasche nicht kennt, schaut euch die mal auf der Homepage an von Sentivini und da habt ihr einen, da seht ihr, die Flasche ist eine Flasche, die komplett in Schwarz gehalten ist mit einem schwarzen, einem schwarzen Etikett um den Flaschenhals und ein schwarzes Vorder- und Rücketikett, Label, danke. Und um den Hals ist so eine kleine Banderole und auf der Banderole findet ihr eine Nummer und anhand dieser Nummer könnt ihr feststellen, welche Jahrgänge in dieser Flasche sind. Und diese Nummer ist die sogenannte Iteration. Die gibt's aber auch noch gar nicht so lange, sondern seit der Iteration, lasst mich lügen, 24, glaube ich. Davor haben wir diese Iteration nie auf der Flasche gehabt.
Ja, das ist ja eigentlich auch ein Skill. Also ich meine, das ist ja eigentlich auch schlau, das auf die Flasche zu tun.
Absolut,
oder?
Absolut. Und
deine Frage, gab es davor aber auch nur 23 Editionen oder?
Es gibt jetzt mit dieser Edition, die wir heute aufmachen, 26 Editionen.
Okay, aber ab der Seite der 24. schreibt ihr das erst drauf
sozusagen. So ist es also ganz
1
genau.
Bis 23.
Ja. Ja, ja.
Mann, inkognito.
Es gab jetzt keine 50 Editionen davor.
Nein, nein.
Okay.
Aber die erste Iteration gibt es seit 19 oder gab es 1954.
Geil.
Also ist schon ziemlich cool eigentlich. Und der Kellermeister wollte nie. Laurent Perrier ist schon so ein Champagnerhaus, die sehr viel, wie soll ich sagen, geheim halten oder nicht über ganz viele Geheimnisse haben und da auch nicht offen drüber sprechen. Und so war das auch bei diesen Jahrgängen. Und dann hat das Haus eben gesagt und auch die Schwestern, die das Haus ja führen und der CEO von uns, die haben dann eben irgendwann gesagt, wir machen Wir müssen einfach, das ist ein Marketinghebel, den wir haben und den wollen wir nutzen.
Mhm. Ja, wir haben ja auch immer noch nicht rausgefunden, was haben wir letztes Mal in der letzten Folge gesagt? Irgendwo habt ihr, glaube ich, das Degorgierdatum. Das ist ja irgendwo versteckt. Stimmt. Auf der Flasche. Ah, ja, da und das haben wir nicht aus dir rausgekriegt. Ja. Das wäre ist natürlich wieder Plan für heute. Und ich habe dem Benni schon vorhin gesagt, als du Kaffee getrunken hast, er sollte schon mal ein kleines Schnäpschen in den Kaffee reinmogeln, damit wir das heute noch aus dir rauskriegen. Aber schauen wir mal. Aber ich finde das ja auch schön. Das macht ja auch die Mystik so ein bisschen aus. Ich bin ja auch so jemand, ich will nicht wissen, wie Zaubertricks funktionieren. Deswegen für mich ist das super fein, wenn auch ein Weinhaus oder ein Champagnerhaus, wie auch immer, wenn die so ein bisschen ihre Geheimnisse haben, das macht ja den Reiz auch aus. Oder Kossi?
Ich bin, ja.
Das kam jetzt bei beiden so aus der Pistole geschossen, weil du so skeptisch schaust.
Weil ich so skeptisch schaue. Ich schaue, wie der Benni gerade verzweifelt versucht, das Degorgierdatum zu
finden. Ich weiß es ja schon.
Ich bin auch überrascht davon, dass du Zaubertricks irgendwie nicht
wissen willst.
Erwissen möchtest, erklärt haben möchtest. Deswegen, also ich bin gerade glücklich mit diesem Champagner, den wir gleich trinken werden.
Ja, aber ich würde schon mal aufmachen. Ja, ich
wollte gerade sagen. Und der Tatsache, dass du offensichtlich eine mystische Person bist.
Mystisch?
Ja, ja.
Naja, ich habe gesagt, ich mag die Mystik. Ich muss nicht immer alles wissen, bis ins kleinste Detail. Ich finde es auch schön, wenn es noch hier und da Geheimnisse gibt. So.
Mhm,
so. Jetzt genießen wir kurz das Geräusch. Plop. Ja, also der Plop kommt ja gleich. Wir schauen dem Pino gerade zu. Also er macht die Agraffe auf, hält aber dann den Korken. Und jetzt, boah, like a pro. Da merkst du einfach, da sind schon etliche Flaschen, von diesen Händen sind schon etliche Flaschen aufgemacht worden. Ich stelle mich da noch ein bisschen mehr an. Vor allen Dingen, weil ich immer Angst habe, hier das neben der Technik zu machen.
Trinkst du viel, Pino? Na. Champagner?
Yeah.
Also mal eine ehrliche, dann stelle ich mal die ehrliche Frage hier in der Runde. Trinkst du es immer noch gerne?
Immer, jeden Tag am liebsten.
Ja, ist sehr das so? Gerne. Es wird nicht fad?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, was soll denn daran fad werden?
Also, was heißt, fad ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich schaue mal zu meiner Linken. Gut, wir sind ja kein Videopodcast, deswegen links neben mir sitzt der Benni. Und wir haben uns geschworen, nie wieder Champagner zu trinken. Nach dem Jahreswechsel.
Das war eine Frechheit übrigens. Das war auch ganz viel von dir.
Ja, also es war.
Ja, ich habe diverse Bilder gesehen.
Du hast Bilder gesehen. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, wir trinken nie wieder Champagner. Und habe ich auch seitdem nicht mehr. Ich habe sogar an Silvester mit einem Bier angestoßen.
Gut. Muss auch manchmal sein.
Weil ich einfach keinen Nerv mehr hatte.
Ich dachte auch, ich kann heute keinen Champagner mehr trinken, weil wir gestern ein kleines Event hatten. Und da gab es auch ein bisschen was an Champagner aus Großflaschen. Aber es geht schon wieder.
Na gut, dann.
So, der Benni hat jetzt schön eingeschenkt.
Hilft ja alles nichts.
Bier hat er nicht nachgeschenkt. Ich habe nämlich den Probeschluck gerade gemacht, ob auch die Flasche in Ordnung ist. Schenke ich mir nochmal selber ein.
Schenke nochmal so. Ein. So, cheers. Salute, Santé, nicht Chante.
Chante. Chante.
Wie beim letzten Mal. Cheers. Ah ja, aber das ist schon...
Das haben wir nicht getrunken, daran hätte ich mich erinnert.
Bevor wir jetzt in den Champagner gehen, schaut euch mal die Flasche an. Die ist ja auch schon sehr geil.
Ach, lustig, ja auch oben.
Und die Flasche ist quasi, wenn ihr... Also bei Laurent Perrier findet man die alten Flaschen, die sind ja früher mundgeblasen worden quasi. Und die Flaschen wurden mit Schnüren, die Korken wurden quasi mit Schnüren, wie sagt man, geschlossen,
ja, so zugemacht.
Genau. Ja. Und durch das die Flaschen also mundgeblasen wurden, sind die halt sehr zerbrechlich auch gewesen. Und die wurden dann auf die Kisten oder in Holzkisten auf die Kutschen gepackt und dann sind die halt da über, keine Ahnung, Stock und Stein, whatever, wo die rumgefahren sind, dann hat es halt ganz viele Flaschen zerrissen. Und deswegen seht ihr auch hier oben diesen ganz speziellen Flaschenhals. Vielleicht sieht man den
sehr
auch
interessant, auf ich noch nie
Instagram
gesehen.
Oder dann irgendwo noch, oder auch wenn ihr auf die Page geht von Laurent Perrier, dann seht ihr das. Und man sieht, wie die gerillt ist hier oben und da wurde quasi der Korken verschnürt, genau.
Ah, krass.
Und unser Gründer von dem Haus hat dann eben gesagt, er will die alte Flaschenform wieder zurückhaben.
Bernardo Nomancourt, oder?
Sehr gut, ja.
Genau. Ja, habe ich mal echt gemerkt. Ja. Ich schwöre, ich habe es nicht nachgelesen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, Bernardo Nomancourt. Und ich sage euch deswegen, weil vielleicht magst du trotzdem gleich so zwei, drei Sätze zum Haus auch sagen, aber wenn ihr wirklich ganz intensiv auch nochmal die Geschichte von Laurent Perrier nachhören möchtet, die wirklich weit zurückgeht und echt spannend ist, dann hört euch Folge 56 an und die habe ich auch heute nochmal nachgehört, deswegen habe ich mich daran erinnert. Genau, sorry.
Was haben wir da? Rosé haben wir da gehabt, gell?
Da hat man den Cuvée Rosé, genau. Auch sehr gut. 100% Pinot Noir, also... Hört gerne mal in die Folge rein, wenn ihr da ein bisschen mehr drüber wissen wollt. Ja, und aber das hat nur der, oder? Der Grand Siècle hat nur diese Flasche oben.
Die Alexandra hat auch diese Flaschenform tatsächlich. Wir haben ja noch ein Rosé Prestige Cuvée Alexandra heißt die, wie die Besitzerin des Hauses. Und die hat die gleiche Flasche.
Na krass.
Wann bringen wir eigentlich den Bernhard auf den Markt? So ein Prestigewein. Il Bernardo.
Das sind wir schon in Verhandlungen für Grand Siècle Edition 28.
Also der ist hervorragend. Und ich hatte ehrlich gesagt...
dann auch Robert Parker.
Ich muss, wenn ich da kurz vorgreifen darf, der lagert 10 Jahre
mindestens
auf der eigenen Hefe.
Aktuell lagert der, würde ich sogar sagen.
Dürfen wir da mal ganz kurz vielleicht für die Hörer, das ist vielleicht ganz interessant, wie entsteht denn dieser Champagner? Jetzt wollen wir heute ein bisschen mehr aufs Produkt gehen. Also wir haben jetzt diesen Schaumwein, was heißt das, er lagert?
Du hast ja zwei, du hast ja einmal eine Tankgärung, sag ich mal, und dann gibt es auch die zweite Gärung in der Flasche.
Die Flaschengärung. Das bedeutet, wir haben dann eben in dieser Flasche ja nicht gleich den Sektkorken drauf oder den Champagnerkorken.
Genau, richtig. Die sind verkorkt mit Kronkorken.
Kronkorken.
Also wie ein Bier, richtig. Genau. Und dann liegen die da im Keller.
Da kommt nochmal Hefe rein. Also wir haben schon eigentlich ein fertiges, oder? Einen fertigen Champagner oder einen fertigen Schaumwein haben wir.
Einen fertigen Wein. Und dann kommt dir diese zweite, Die zweite Gärung.
Also kriegen wir nochmal Hefe
in der Flasche. Ganz genau.
Kronkorken drauf und dann werden die ja ganz abgefahren hingelegt.
Und dann werden die gelegt, genau. Und dann frisst ja quasi die Hefe, der Zucker die Hefe genau. Und dann entsteht Alkohol und dann entstehen quasi auch die
Bubbles.
Und dann, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen, wenn die Flasche dann im Keller liegt, ist ja meistens im Kopf ein
Hefepfropfen,
richtig. Und der muss ja raus. Und dann wird das sogenannte Degauchieren gemacht in Trockeneis. Geht die Flasche mit dem Kronkorken wird abgezogen. Das
schießt ja so richtig raus eigentlich,
ja,
oder?
Ja, genau. Das sieht man auch ganz oft.
Am Tegernsee,
Leute,
oder?
Die es zeigen.
Kitzbühel Tegernsee, da sieht man das ja auch. Der wird auch live degorgiert quasi.
Der wird live degorgiert, mit Korken wird er degorgiert. Also früher hat man mit Korken degorgiert. Heutzutage macht man es mit Kronkorken, weil es eben besser dicht hält.
Genau. Und da muss man dann auch, früher hat man sehr ein Eis gehalten, weil Trockeneis gab es ja damals noch nicht.
Also in Wasser oder in Eis.
In Wasser und Eis und dann wurde es unter Wasser aufgemacht. Warum, dass es nicht so rausspritzt? Weil wenn es natürlich Kopf, also sonst ist natürlich alles voll.
Dann war ein bisschen Wasser mit drin.
Genau. Hat man ja ein bisschen was wahrscheinlich weg von der Flüssigkeit, weil es geht ja nicht nur der Hefepfropfen raus, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen was vom Produkt. Dann wird nochmal aufgefüllt, ist das richtig?
Bitte die letzte Folge nochmal hören.
Aufgefüllt und dann
Expedition
genau.
Kommt dann rein.
Genau. Und dann wird erst der Korken drauf gemacht.
Und da wird ja in dem Moment, wo dieser Likör d'Expedition dazugegeben wird, wird die Dosage sozusagen festgelegt, richtig? Also man kann da auch nochmal die Dosage nachjustieren.
Man kann, im Grunde genau, durch diesen Likör kannst du die Dosage nachjustieren, so ist es.
Weil zum Beispiel, genau. Ihr habt ja auch ein Ultrabrut.
Richtig, da wird dann gar nicht nachjustiert, sondern da kommt einfach der Stillwein, wird nochmal eingefüllt, der genau denselben.
Wie nennen wir Weine, die fast keinen Zucker haben? Die? Skinny Bitch.
Skinny Bitches, ja.
Genau, also der Ultrabrut ist sozusagen eure Skinny Bitch. Ist
absolut.
Witzig, ich hatte jetzt fast was Professionelles auf den Lippen, aber gut, danke, dass du mich nochmal korrigiert hast.
Hier haben wir aber natürlich ein bisschen Zucker drin.
Ich wollte gerade sagen, also das schmeckt schon so, als wäre da Restzucker drin.
Hier haben wir einen Restzucker, ja. Hier haben wir einen Restzucker von 10, 12 Gramm, sowas schätze ich.
Also,
jetzt riecht auch hervorragend. Also
ich wollte gerade sagen, so können wir ganz kurz einmal starten? Also Farbe ist Weißgold, oder?
Würde ich jetzt auch sagen, ja.
Und es ist ja eigentlich auch so, ist nicht Weißgold das, also das wertvollste Gold eigentlich auch? Oder? Weißgold ist auch so das Gold quasi.
Sagt meine Uhr auch, ja.
So, dann Kossi, bevor du weiter nur unqualifizierte Kommentare einwirfst, mach du mal bitte Sensorik Nase. Machen wir ja immer ganz gerne. Und ich war überrascht. Ich muss gleich dazu sagen, ich war überrascht. Ich hatte ja so ein bisschen vorab was gelesen. Was riechst du, was für dich so präsent in der Nase?
Ich bin hier sehr, sehr, sehr briochig. Schöne Hefe, briochig. Ich bin hier ein bisschen Birne auch.
Ja, und das, also da, wenn ich kurz reingritschen darf, das ist genau das, was mich so überrascht hat. Als ich gelesen habe, 10 Jahre auf der Hefe, da habe ich gedacht, boah, der wird sowohl im Mund als auch in der Nase nur hefig sein, nur Brioche und nur Toast. Und ich bin so überrascht, was für eine tolle Fruchtaromatik der sowohl in der Nase als auch im Mund noch hat. Was für eine Frische.
Und da sind wir das Haus dafür, weil wir immer diese Frische einfach in der Flasche haben, die wir präsentieren. Im Glas, in der Flasche.
Das ist Wahnsinn.
An Silvester habe ich aufgemacht eine Flasche Millésimé von uns aus dem Haus, Magnum 2004. Und diese Flasche war unglaublich frisch und war noch so präsent. Es war unglaublich. Also es hat so viel Spaß gemacht, das zu trinken. Du merkst natürlich auch, das seht ihr hier auch die Kohlensäure, wenn wir jetzt schon im Gaumen sind. Oder ich möchte jetzt deine Sensorik in der Nase
nicht unterbrechen. Nee, gar nicht. Nein. Ich fand, was der Kosti gesagt hat, würde ich absolut mitgehen. Ich hatte noch so ein bisschen Honig in der Nase. Aber wir können gerne auch gleich weitermachen
dieses
mit
Gebäck,
dem
Hefegebäck
Gaumen.
Dieses Hefegebäck eigentlich auch ganz, wenn man es will, was ist Brioche und Brot. Mhm. Hefegebäck.
Ja, genau.
Bäcker, Hefegebäck.
Ja, genau.
So ein bisschen.
Aber ich finde eben genau, dass, weil es gibt Champagner und da werdet ihr mir beipflichten, die auch noch jünger sind oder vielleicht jetzt auch nicht irgendwie, die vielleicht nicht länger als, weiß ich nicht, 36 oder 48 Monate irgendwie auf der Hefe waren und die trotzdem, das wird zu viel. Das würde so flüssiges Brot trinken. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das liegt aber auch mit an dem, ob sie jetzt ein Holzlager haben oder nicht, ob sie ihre Weine in Holz lagern. Ich glaube, das trägt auch noch einen Teil dazu bei, auf jeden Fall. Bei uns ist es ja so, wir haben kein Holz, habe ich euch ja schon mal erzählt. Mhm. Bei uns ist das einzige Holz, was die Traube sieht, ist die Rebe. Und danach gibt es kein Holz mehr.
Ja.
Wir arbeiten nur mit Stahltank 100%.
Ich finde sensationell, wie frisch und Zitrusaromatik der auch noch hat. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Bin ich sehr, sehr überrascht.
Vor allem, der Inhalt ist ja nicht, der ist ja alt, ne?
Ja, reden wir doch mal kurz über die Jahrgänge.
Die Jahrgänge, weil das ist ja ein Jahrgangscuvée.
Aber da, jetzt muss ich noch ganz kurz reingrätschen. Wenn ihr in den Mund habt, habt ihr gemerkt, dass die Perlen ganz, ganz klein sind.
Ganz feine Perlage.
Genau. Ja. Und das liegt auch daran, wenn der lang auf der Hefe liegt, wird die Perlage immer feiner. Und wir gehen ja schon auch in die weinige Richtung. Mhm. Hier würde ich schon eher sagen, wir sind im Weinbereich wie in einem Champagnerbereich. Und
absolut.
Da auch, wenn man wieder zurückdenkt, wir sprechen ja bei uns im Haus einfach nur immer, oder wir sprechen immer über Weine. Und wir sind ja immer gern der Speisenbegleiter, das sind wir sehr gerne in der Sterne-Gastronomie oder in Restaurants.
Mhm.
Und jetzt auf dich zurückzukommen, richtig, das sind alte Weine. Wir haben drei Jahrgänge in der Flasche. Also wir haben quasi ein Cuvée aus zwei Rebsorten und wir haben ein Cuvée aus drei Jahrgängen.
Mhm.
Und das hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum wir für diese Flasche 100 Punkte bekommen haben. Weil man hat ja drüber gesprochen oder man hat ja, die Journalisten haben immer gesagt, 2008 war einer der Top-Jahrgänge nach 1900, ja. Ich glaube 54. Wirklich mal wieder genau so ein Jahrgang, was Champagner haben muss. Und dann kam irgendwann der Jahrgang 2012 und dann ging es weiter. Dann haben sie gesagt, oh, vielleicht ist 2012 sogar doch noch besser als der 2008er, was dann nicht der Fall war. Aber 2012 ist immer noch ein sensationeller Jahrgang. Richtig, richtig guter Stoff. Und 2007 war auch ein wunderschöner Jahrgang. Kein super überragender, aber immer noch ein wirklich sehr, sehr guter Jahrgang. Und unser Grand Siècle Iteration 26 besteht aus den Jahrgängen 2012, 2008 und 2007. Und um auch die Anzahl, 2012 hat er 65%, 2018 sind es 25% und 2007 sind es 10%.
Was macht einen guten Jahrgang aus für Champagner? Weil es ja durchaus gibt ja Unterschiede zwischen Wein und Champagner. Was ist der gute Jahrgang? Was macht es aus?
Jetzt sind wir wieder genau bei dem Punkt. Also unser Kellermeister und auch Bernardo Nancourt haben immer gesagt, es gibt nicht den perfekten Jahrgang. Den perfekten Jahrgang musst du quasi aus drei Jahrgängen zusammenbauen. Dann hast du den perfekten Jahrgang. Weil mal hast du ein gutes Wetter, dann stimmt die Kellerarbeit, dann passt der Boden wieder. Dann kommen vielleicht noch kleine andere Faktoren zusammen. Das ist ja auch alles ein Mikroklima, was da stattfindet. Und er hat immer gesagt, aus drei Jahrgängen können wir einen guten Jahrgang machen. Mhm. Und wir sind auch Laurent Perrier, wir machen Jahrgangschampagner, aber wir sind jetzt nicht so das Jahrgangshaus. Wir hatten zum Beispiel 2007 den Jahrgang, 2008 den Jahrgang, 2012 und der nächste ist 2015. Also wir machen jedes Jahr einen Jahrgang.
Mhm.
Und das ist auch immer ganz interessant. Und wenn diese Jahrgänge entstehen, ist es auch meistens so, dass wir aus drei Jahrgängen dann den Grand Siècle machen. Also du wirst einen Grand Siècle immer nur dann finden oder Jahrgänge im Grand Siècle, wenn du auch die Jahrgänge als Einzelflasche bei uns bekommst.
Krass. Okay, ja, vielleicht für die Hörer nochmal ganz kurz zur Erinnerung. Also bei Wein hast du eigentlich jedes Jahr einen Wein und der hat auch einfach immer den Jahrgang hinten drauf. Champagner ist grundsätzlich erstmal jahrgangslos. Wenn es ein Jahrgangschampagner ist, dann steht das explizit drauf.
Genau. Man muss natürlich schon sagen, dass die meisten Häuser natürlich jedes Jahr fast einen Jahrgang Champagner bringen. Nur so die Top-Häuser da ein bisschen eben nur im perfekten Jahr für sich.
Ach, ich dachte, dass jedes Haus immer so ein bisschen Reserveweine mit beimischt, um eben auch auf den Hausstil zu kommen. Weil
das
du kannst ja nicht jedes
Fall.
Jahr denselben Ja, aber dann in dem Moment, wo der einen Reservewein aus einem anderen Jahrgang macht, ist es kein Jahrgangschampagner mehr. Richtig? Ja, so genau. Genau, das aber nur nochmal zur Erinnerung.
Hier ist es halt so, also nochmal, hier haben wir 3 Jahrgänge, weil wir einfach den perfekten Jahrgang zusammenkriegen wollen. Und ihr habt ja auch auf der Flasche keinen Jahrgang ersichtlich. Also es ist kein Jahrgangschampagner.
Naja, so genau. Gesehen. Ja, genau, richtig.
Sondern anhand dieser Iteration könnt ihr sehen, was für Jahrgänge drin sind. Und das habt ihr auch gerade im Glas, im Gaumen. Ihr schmeckt das ja auch gerade. Das ist einfach schon ein...
Mega. Aber es macht total Sinn, dass eben nicht aus irgendwelchen, also Reserveweine aus irgendwelchen Jahren genommen wurden, sondern dass die Weine nur aus den Jahren, wo ihr auch die ihr für gut befunden habt, einen Jahrgang Champagner draus zu machen, dafür hergenommen werden. Also macht völlig Sinn.
Also absolut. Und wir haben ja dann auch unseren La Cuvée zum Beispiel, unser Basis. Der besteht ja auch aus mehreren Jahrgängen. Aber da haben wir auch keinen ersichtlichen Jahrgang.
Also da jetzt im direkten Vergleich ist es, wir haben hier was komplett anderes in der Flasche, auch was wir natürlich getrunken haben an unserer Party, literweise.
Was ja nicht schlecht war.
Was nicht schlecht war, aber was natürlich hier, man muss natürlich sagen, man ist hier mehr in dem Wein. Was du schon gesagt hast, dass ihr mehr Wein macht und ihr habt natürlich hier euer absolutes Top-Produkt, was wirklich ein richtig schöner Wein, so eine Delikatesse fast schon ist, weißt du, gar nicht so.
Na klar.
Wisst ihr, was ich meine?
Kaviar und Shampoos.
Ja, nicht gar nicht so Ding, aber man merkt jetzt da schon einen massiven Unterschied. Also das ist jetzt schon so die absolute Benchmark. Und dass der 100 Punkte hat, das streicht natürlich nochmal die Qualität. Aber vom Geschmacklichen her ist es ja wirklich
Wahnsinn.
Auch jetzt zum Trinken, das ist diese leichte Frucht, ist aber nicht dieses erschlagene Hefige, sondern total schön eingebunden.
Ja. Was ich krass finde.
Ein schönes, weiches Mundgefühl.
Ist so.
Super
ist zum Verlieben
haltend.
Schön. Also,
weißt du, also ganz, ganz lange im
am Gaumen.
Ja, am Gaumen.
Der bleibt hinten sehr lang. Der hat einen sehr langen Abgang, ja.
Frisch, für das ist ja doch ein alter.
Kostin, du musst einfach reden.
Ja, ich finde es hervorragend.
Was ich so krass finde,
ist er auch.
Wir reden hier von 2007, 2008 und 2012. Das kam letztes Jahr auf den Markt, oder? Also 2024.
Wir sind auf den Markt, ja genau richtig, 2024 war es.
Im Jahr 22 oder 23 oder 2018 waren 2007, 8 und 12 ja auch schon Top-Jahrgänge. Und dann im Keller zu sagen, ich warte aber immer noch und lasse diese Top-Jahrgänge trotzdem immer weiter reifen und sage, jetzt sind sie bereit für die Nummer 26. Mhm. Sie waren es noch nicht bei der 23 und der 24, sondern sagen zu können, wir warten noch ein Jahr und noch ein Jahr, weil der 12er noch besser wird. Das finde ich richtig beeindruckend.
Aber jetzt muss ich dich gleich was fragen, Pino. Und zwar, wenn ihr habt kein Holz, das heißt, bei euch lagern die alle in Stahltanks, diese Reserveweine.
Yes.
Und man sagt ja auch, spricht auch immer von diesen In-Erden-Behältnissen. Also da sollte ja eigentlich nicht viel Veränderung stattfinden, oder? Wenn die in diesen Tanks wirklich luftdicht lagern und nicht angerührt werden, verändern die sich nicht großartig, oder?
Da passiert
oder?
Gar nichts.
Ja, genau. Das ist spannend.
Abgefahren.
Ja, eben, genau. Weil du hast in der Flasche hast du eine Weiterentwicklung vom Wein, du hast im Holzfass, wenn da halt minimaler überall. Sauerstoffaustausch stattfindet, hast du eine Veränderung. Wenn die aber wirklich in Tanks richtig gut luftdicht abgeschlossen sind, dann schmecken die nach Jahren diese Grundweine immer noch exakt
Warum
gleich.
Warum haben sie es dann nicht zwei, für die 23er Iteration hergenommen?
Die 23er Iteration haben wir auch aktuell. Wir haben ja immer eine Magnumflasche, die ist aber 2 Jahre quasi zurück, 2 bis 3 Jahre. Und in der 23er, lass mich lügen, sind wir aktuell 2,2, 2,4, 2,6.
Nein, ich glaube, du meintest, warum man den nicht schon früher rausgebracht hat.
Genau, warum man
den,
wenn man dieses Cuvée aus diesen Jahrgängen, die ja alle so besonders sind,
die aktuellen jetzt,
ja,
die
hier in der Flasche, so lange aufgehoben hat.
Weil wir immer sagen, also im Reserve meinst du?
Ja.
Weil der Kellermeister ja auch weiß, was er vorhat. Du darfst nicht vergessen, unser Kellermeister hat seinen ersten Jahrgang 1972 gemacht.
Das ist so geil.
Und seitdem kennt der oder weiß der, was da los ist. Und der kennt die Jahrgänge und der weiß ganz genau, wann verwende ich welchen Jahrgang? Und das ist halt so abgefahren. Ich meine, das ist absolut eine Handarbeit, was da unten los ist.
Und aber da kommt jetzt meine Frage, wann lädst du uns ein und wir lernen ihn endlich mal kennen?
Ich habe ihn noch nicht mal kennengelernt, um ehrlich zu sein. Ich habe unseren Kellermeister Michel Fauconi nie kennengelernt.
Witzig.
Keine Ahnung, vielleicht finde ich ihn irgendwann mal im Keller.
Ich will jetzt auch gar nicht unverschämt sein, aber ich habe mich ja schon selber eingeladen für dieses Frühjahr.
Mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, genau, stimmt, da war es wieder, das Fahrrad.
Vergessen, mit dem Fahrrad.
Und dann kann ich gerne, falls ihr nicht dabei seid, kann ich dann gerne berichten im Anschluss.
Ja, das ist nett von dir, vielen Dank. Ja.
Erzähl da mal was drüber, bin ich auch interessiert.
Ja, gerne.
Hoffentlich lassen sie dich rein.
Bestimmt.
Klopf. Ich schicke dir ein Foto von innen.
So, und dann findest du nicht, dass er aussieht wie ein bisschen wie ein Franzose? Mit
Total.
Seinem Franzosen-Kappi?
Oh, oui,
vielleicht ist das auch kein Zufall.
Ja, eben, wer weiß.
Na.
Ja, geil.
Sehr schön.
Können wir noch mal kurz über Rebsorten reden? Also eigentlich ist es ja relativ klar, aber vielleicht magst du auch die Rebsortenzusammensetzung noch mal kurz beschreiben.
Also wir haben in all unseren Champagnern oder in all unseren Cuvées, die jetzt nicht wie zum Beispiel der Rosé aus 100% Pinot Noir besteht, haben wir immer den höheren Anteil Chardonnay. Mhm. Und so ist es hier auch der Fall. Wir haben hier 58% Chardonnay und 42% Pinot Noir und alles nur aus Grand Cru-Lagen. Also da ist keine Cru-Lage dabei, da ist nur, wir sprechen nur über Top-Notch Grand Cru.
Also Cru ist ja quasi die Bedeutung einfach, also auch unter anderem ein Weinberg, richtig? Eine Lage?
Eine dort ist es eher so nicht der ganze Weinberg, sondern zum Teil nur Lagen.
Ein Hang.
Oder zum Teil nur Parzellen.
Und ja. Grand Cru sind die Top-Lagen?
Sind die Top-Lagen, ja.
Wie viele Grand Cru-Lagen gibt es in der
Champagne? Es gibt in der Champagne 12, wenn es mich nicht täuscht.
Mhm. Es müssen 12 Lagen sein. Es sind 319 Lagen insgesamt, oder? Habe ich gespickt, ehrlich gesagt. Steht hier auf meinem Zettel.
Also wenn du gespickt hast und dann nachgeschaut hast, dann hast du recht.
Ich hoffe.
Ja, ich glaube 278 waren es.
Also ich hatte 319 nachgelesen und es waren wohl 17 Grand
Cru. Es gibt ja auch Häuser, die
schließen. Genau, 17, sorry. 17,
es gibt Häuser, die absolut. Wir kategorisch ausschließen, ja. Und die nennen wir gar nicht oder wollen wir, mit ja. denen wollen wir nichts zu tun haben.
Ach so, deswegen meinst ja. du, dann sind es nur 12.
Nein, du hast recht, sind 8, 17 und davon, genau, und wir arbeiten eben mit 8 dieser Grand Cru-Lagen und da ist ja auch immer, da kommt es ja auch mal darauf an, in welchem Jahr ist welche Lage besonders gut oder mit welcher Lage arbeiten wir zusammen.
Oh, ich finde das so spannend. Also ich finde es einfach auch, wenn du dir vorstellst, dass der Kellermeister da unten steht vor seinen Tanks, was ja seine Babys irgendwie sind.
Seit und schon 1979.
Genau im Kopf 72, hat, 72, genau, da war ich noch nicht mal geboren. Und genau im Kopf hat, wann mache ich was mit welchen Tanks, also mit welchen Jahrgängen. Das finde ich einfach großartig. Benni, bevor ich es vergesse, ich wollte vorher nochmal ganz kurz sagen, wegen diesem, weil der Pino gesagt hat, wir wollen sehr weinig sein. So, das möchte ich nur einmal für die Leute, die das vielleicht, die sagen, hä, wie, was verstehe ich nicht. Ich habe auch immer schon wieder gehört, wenn ich gesagt habe, ja, ich bringe dir den Wein dann mit, wenn jemand Prosecco bestellt hat und ich habe gesagt, ich bringe dir den Wein damit, dann, ja, ich wollte aber Prosecco. Mhm. Und das finde ich so lustig, weil natürlich ist Champagner, Schaumwein, all diese Sachen sind Wein erstmal zunächst. Es ist halt einfach Wein mit Kohlensäure sozusagen. Und deswegen fand ich das aber ganz geil, diese Beschreibung zu sagen, weil es kommt dem Konsumenten wie zwei Produkte vor. Und diese Beschreibung zu sagen, nein, aber unsere Schaumweine sind trotzdem, bleiben sehr weinig. Das finde ich, also ich hoffe, dass man das also ein bisschen fühlt oder nachvollziehen kann, was damit gemeint ist. Weil das schmeckt man im Glas, absolut.
Genau. Also wir sprechen ja intern über Weine. Das macht ihr wahrscheinlich ja auch, dass ihr das intern sagt, wie du ja auch gerade gesagt hast, ich bringe den Wein mit. Aber natürlich musst du, wenn du zu jemandem, keine Ahnung, als zu Besuch bist und du bringst Flaschen Champagner mit, sprechen wir natürlich immer über Champagner.
Ja, na klar.
Weil da heben wir uns natürlich nochmal komplett ab dann von der ganzen anderen, also von Prosecco, von
Chacordor,
Schaumweinen, Weinen, weil das natürlich, die Champagner ist natürlich jedem auf der ganzen Welt ein Begriff.
Ist eine Marke. Ist natürlich
ist eine Marke, ja, genau.
Jahrhunderte als Marke so geboren.
Ja.
Gibt es natürlich auch gute und schlechte, wie ja, bei absolut. Allem, wie bei Autohersteller, wie bei Chardonnays, wie bei Ländern.
Ist ja im Grunde erstmal eine Herkunftsbezeichnung.
Genau. So ist es. Herkunftsbezeichnung.
Nicht kein Qualitätssiegel.
Nein.
Kein Qualitätssiegel, aber für, ich sage jetzt schon, dass es natürlich ein Qualitätssiegel ist, wenn du sagst Champagner. Das ist natürlich schon so, aber ich habe
ja
auch beim...
Weil natürlich die Marke, nicht der Begriff Champagner als Marke ist, glaube ich.
Und auch der Verband der Kellereien, und da gibt es ja auch die Verbände, die verschiedenen, die dann auch einen Qualitätsstandard festgelegt haben. Aber an sich ist es ja erstmal nur eine Herkunftsbezeichnung.
Ja.
Deswegen ist ja Champagner auch nicht Champagner.
Und da haben wir ja auch beim letzten Mal drüber gesprochen, warum kriegst du in jedem Discounter Champagner inzwischen? Oder jetzt ist es sogar weniger geworden, zum Glück muss man schon fast sagen, weil es einfach dort in Massen produziert wird. Also selbst wie ich erstmal durch die Champagne gefahren bin, habe ich mir auch gedacht, das steht jetzt hier überall rum. Da stehen halt das sind Weinfabriken eigentlich, kannst du schon fast sagen. Gibt es ja überall auf der Welt. Die produzieren natürlich eine große Menge. Das sind meistens Genossenschaften, die zusammengehören. Und dann produzieren die halt sehr viel und gehen nach 15 Monaten, was erlaubt ist, nach 15 Monaten auf der Hefe, wo wir vorher darüber gesprochen haben, degorgieren. Du darfst nach 15 Monaten in der Champagne degorgieren und kannst dann auf den Markt gehen. Und jeder, der aber Qualität produzieren will oder was von sich hält, bleibt natürlich länger auf der Hefe. So bleiben wir 4 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre, zum Teil 20, 30 Jahre.
Das ist auch, glaube ich, allgemein das Thema, was wir ja auch hier haben, jetzt nicht nur mit dir, sondern auch mit all unseren anderen Weingütern, weil immer die Frage ja kommt, sowohl in der Weinhandlung auch überall, ja, das und das Produkt gibt es ja auch im Supermarkt für 2,99 Euro, 30 Euro, 50 Euro, völlig egal. Wie kommen die Preise zustande? Und da ist es ja schon, das ist ja genau das, wie du schon sagst, Kossi, Champagner ist nicht gleich Champagner. Genauso wie bei dir, wenn du durch die Champagner gefahren bist, was gibt es denn da alles? Also gerade diese großen Genossenschaften, also riesige Firmen, die einfach ganz viele Weinbauern nur zuliefern lassen und die können eben dann nach, es ist ja trotzdem ein Champagner, aber nach 14 oder wie vielen Monaten?
15.
Nach 15 Monaten können sie es dann eben sozusagen auf die Flasche bringen oder die Hefe runternehmen und dann eben auf den Markt schmeißen. Ja klar ist Punkt 1 das Produkt viel günstiger wie du, der jetzt noch 10 Jahre länger das Produkt in deinem Keller liegen lassen musst, ja, um es dann erstmal zu verkaufen. Also es sind 10 Jahre Investment, Punkt 1. Das kostet natürlich mehr, aber du schmeckst es halt auch. Das ist ja immer das Schöne, was ich immer erkläre. So ein Weinbauer macht ja Wein, lass ihn 100.000 Flaschen machen, lass ihn 500.000 Flaschen machen. Aber so riesengroße Firmen, die machen ja Millionen von oder hunderte Millionen von Flaschen, weil sie eben nicht nur ein Weingut haben oder ein Feld, sondern eben ganz, ganz viele und zukaufen. Und da kommt natürlich dann der Preis zustande.
Ja.
Ähnlich, deswegen kostet natürlich Maserati mehr wie jetzt...
Alfa Tonale. Pino, wann fährt man denn am besten in die Champagne, wenn man da mal hinfahren möchte?
Im Grunde kannst du das ganze Jahr überfahren, aber ich finde es schon immer am schönsten, wenn man so Richtung Anfang Frühling fährt, wenn alles blüht. Wenn halt voll die Lese ist, dann siehst du halt auch, was passiert. Ich war jetzt dieses Jahr mal im Juli und es war schon echt knackig warm. Es war saugeil. War gut warm. Oder du fährst halt Richtung Herbst. Also ich finde schon so Frühling und Herbst sind so die schönsten Zeiten.
Aber ist es da cool? Kann man da was erleben?
Man denkt immer, die Champagne ist so super romantisch. Ja, die Champagne hat schon eine gewisse Romantik. Vor allem, du hast ja ganz viele kleine Dörfer, wenn du durch die ganzen Dörfer fährst. Ich habe mir auch beim letzten Mal die Dörfer angeschaut. Jedes Dorf hat irgendwie einen riesen Dom im Dorf stehen, in der Mitte. Jedes Dorf hat irgendwie ein super Restaurant. Du kannst überall geil essen. Du kriegst überall Champagner glasweise.
Okay.
Also eigentlich ist es schon romantisch, aber es ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte da jetzt mit meiner Frau, Freundin, Freundin, weil ich irgendwie die super Romantik erleben würde, dann würde ich eher andere Sachen empfehlen.
Also was empfiehlst du und der Gianluca, wenn ihr zusammen in der Champagne unterwegs seid?
Du bist auch Italiener ursprünglich, oder?
Da dürfen wir nicht drüber sprechen.
Okay. Du bist auch Italiener ursprünglich, oder Pino?
Häuberler.
Ah, Häuberler. Okay.
Aber wenn man ja, als Romantik Gianluca auch Champagner trinken empfindet, dann ist es wieder doch ein richtiger Ort für einen.
Ja, dann schon. Aber der Gianluca ist doch, was ist der, Bozener oder?
Nein.
Ja, oder nein, der ist immer das, was wir aktuell in der Folge haben.
Der ist ein bisschen Schwabe, ein bisschen Österreicher und ein bisschen Italiener.
Ein bisschen was von allem.
Ein bisschen was geht immer. Und deswegen, weil der Gianluca heute nicht da ist und der ist ja so ein bisschen unser Kulinarik-Maus, würde ich jetzt mal den Kossi bitten, jetzt hast du ja schon ein paar Schlückchen dir da gegönnt.
Er schmeckt, also ich glaube wirklich, ist kein Scheiß, ich glaube, das ist der beste Champagner, den ich je getrunken habe.
Ich muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich bin ja auch so ein bisschen, wenn du diese fiesen Champagner manchmal so hast, so diese grob kohlensäurehaltigen, die halt einfach auch so, sage ich mal, wirklich nur 15 Monate, ich meine im Vergleich, wir reden hier über 120 Monate Hefelagerung, das ist so zugänglich und so gut trinkbar und so weich und so creamy.
Das ist schon brutal. Ich habe es, glaube ich, in den letzten, was ist denn heute? Also in den letzten 3-4 Wochen wirklich viel Schaumwein getrunken.
Ah, das ist schon.
Aber nichts, also auch gute Sachen, auch andere gute Sachen, auch vielleicht anderen guten Häusern oder anderen guten Lagen oder Regionen. Aber es kommt nichts an das Produkt hier ran. Das muss man leider neidlos.
Und das klingt wirklich so, und wir sind hier wirklich im Podcast. Klar, natürlich haben wir dich auch heute zu Gast, aber wir sind keine Honigbadschmierer. Also das ist schon wirklich ein Produkt, das macht richtig, richtig Spaß.
Aber ich glaube, weil ich es auch gar nicht so sparkling mag, ich mag das Weinige und das ist schon
dieses Creamy.
Wein mit dem gewissen Extra an bisschen Bubbles eben, die den Gaumen so ein bisschen umschmeicheln.
Und das könnte man den ganzen Abend so dahin trinken, aber wenn du jetzt sagen würdest, was isst man da dazu? Zu was, nachdem das ja auch die Idee von Laurent Perrier so ein bisschen ist, dieses Weinspeisen, was schlägst du vor?
Wir können natürlich sehr Klischee, also vermeintlich im Klischee denken, ich liebe ja Kaviar.
Mhm.
Und ich mache da auch keinen Hehl draus und ich finde auch, dass der Ruf von Kaviar, dass es so das ultimative Luxusprodukt ist und das nur die so ein Bonzenfraß ist etc., das finde ich auch eigentlich super unfair, weil ein schöner Kaviar
gepaart mit so einem, einfach nur auf dem Blini. Ne? Kaufst dir Blinis, kaufst dir ein Döschen Kaviar, das gönnt man sich mal zum 1.1. finde ich das immer geil, oder am ersten Weihnachtsfeiertag zum Frühstück und dazu so ein Glas.
Mit oder ohne Creme Fraiche?
Ja, ich bin eher mit Butter.
Wir wollen nicht bonzig klingen, aber zum Frühstück.
Aber Pino, ja, mit oder ohne Creme Fraiche?
Mit Creme Fraiche, aber ich würde es tatsächlich mit, wir machen das immer, wir machen Waffeln.
Ja, aber ich mag es mit Butter lieber.
Waffeln und dann,
süße Waffeln.
Nee, salzig. Salzige Waffeln.
Ja, salzige Waffel auch geil.
Bisschen Creme Fraiche, bisschen Schnittlauch und dann einfach noch ein bisschen Ei. Also gekochtes
Nimmt der,
Ei.
Nimmt der Schnittlauch dem nichts weg, dem Kaviar?
Kommt drauf an, was du für eine Salzung hast. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, da können wir jetzt in das Kaviar-Thema einsteigen. Es kommt drauf an, wie salzig der Kaviar ist. Aber einfach nur, so, oder, was ich am allerliebsten mag, einfach nur auf den Handrücken, über den Kaviar lecken, Glas Champagner hinterher und gutes.
Da hatte ich ein ganz fieses Erlebnis. Soll ich das jetzt hier mal zum Besten geben?
Bitte.
Ich hatte eine Verkostung und dann gab es in diesem Verkostungsraum auch Kaviar. Und der Gastronom hat dann eben gesagt, komm, ich mache ein Döschen Kaviar auf, weil du hast ja auch Champagner zum Verkosten dabei. Und dann war es mittags, ne? Und dann haben wir immer wieder, hat er nachgelegt und hatte noch eine Dose aufgemacht und noch eine Dose aufgemacht. Am Ende war gleich meine ganze Hand Handrücken voller schwarzer Kaviar, weil er immer wieder verschiedene Sorten mit draufgelegt hat und ich durfte die nicht essen, solange er die verschiedenen draufgelegt hatte. Dann sah das aus wie so ein Puzzle, damit ich die nacheinander probiere. War geil.
Der hat ein Leben, der Typ, ist Wahnsinn.
Ist auch lustig,
Champagner,
oder?
Und
wir suchen noch Leute.
Also wenn ich mich kurz als totaler Banause outen darf, ich habe noch nie in meinem ganzen, ich bin auch kein riesen Kaviar-Fan, gebe ich zu, und ich kenne mich auch absolut nicht aus. Aber wenn ich mir vorstelle, also diese Vorstellung mit der Hand und dem Ablecken, das kenne ich nur aus einem anderen Prozedere. Und vielleicht kann da der eine oder andere Hörer relaten, was ich damit meine. Die Hand ablecken, was essen. Das ist für mich eigentlich dieses klassische Tequila-Prozedere.
Zitrone meint sie, essen. Mit Essen meinen sie Zitrone.
Ja, Salz auf die Hand ablecken.
Ich war jetzt so weit weg von Tequila.
Zitrone beißen. Ich wette mit dir, dass, als du das gerade erzählt hast mit dem Kaviar, mit dem Handrücken, dass da der eine oder andere auch dran gedacht hat.
Also ich habe den Zimt immer auf die Orange drauf.
Das ist ja bei braunem Tequila. Ja, weißen Tequila machst du mit Salz und Zitrone.
Ja, aber kann ich doch den Salz auch, also ich habe das Salz auch auf die Zitrone drauf und nicht auf die Hand.
Nee,
Hand ist ja dreckert.
Gerade im Club.
Ja, wenn du im Club, also wo trinkst du denn Tequila?
Ja, wo esst ihr denn Kaviar, als ob ihr da klinisch reine Hände hättet?
Zu Hause, am Frühstück am 25. Dezember.
Also egal, welche Bakterien du vom Handrücken ableckst, die werden von Tequila in derselben Sekunde abgetötet. Ja, das könnte ja ein
Punkt. Dann wasch dich halt die Hände vorm Essen.
Das hast du doch auch gemacht,
aber,
oder? In jungen Jahren.
Was denn?
Salz auf den Handrücken abgeleckt, dann
wie waren Tequila das in den 80ern?
Zitrone.
Du hast vorher angefangen, irgendwann musste was zurückkommen.
Ich habe angefangen
mit Naja, also.
In den 80ern haben wir noch nicht gesoffen.
Aber Antonia, ich glaube, dass der Pino das vielleicht uns mal hautnah beibringen könnte.
Was Kaviar oder Tequila?
Was Kaviar,
ach so, Kaviar
eigentlich bedeutet.
Ja. Von klar, daher, bei der letzten. Ihr bringt einfach beim nächsten Mal ein Döschen Kaviar mit, ich bringe Shampoos mit. Dann probieren wir das aus.
So machen wir das. Also jedenfalls, um da nochmal kurz zurückzugehen, salzig, Säure, da kannst du dich eigentlich unendlich spielen, oder? Das geht doch auch mit Spice. Den kannst du doch auch ein bisschen, der verträgt doch auch ein bisschen Spice, oder?
Ich glaube auch, dass mit Spice asiatischem Essen.
Aber so geil, aber so auf hohem.
Ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir mal weg von dieser ganzen Kaviar- und Tralala-Geschichte. Genau. Also diese Flasche ist jetzt nicht die günstigste, da sprechen wir dann auch noch drüber. Und wer sich so eine Flasche gönnt, der kann auch mal irgendwo zu einem Feinkostladen fahren und sich einfach nur Scampis holen oder einen guten Lachs, einen guten Gravet-Lachs, einen guten Mai-Räucherlachs vielleicht nicht unbedingt, ein paar Scampis, vielleicht auch mal eine Jakobsmuschel oder vielleicht auch mal ein paar Austern. Das ist natürlich alles ein bisschen gehoben, aber wenn ich mir diese Flasche kaufe, dann glaube ich auch, dass die Leute, die sagen, ich mache mir sowas auf, die wollen dann auch nicht beim Essen
dann reizen und sagen, Euro für die Scampi.
Auch was Schönes, genau.
Wobei Pizza und Champagner eine geile Kombi ist. Vielleicht jetzt nicht mit
Aber nicht Rosecke. Mit Tomatensauce, Entschuldigung. Oder? Wenn, dann jetzt machst du so eine Bianca.
Eine Bianca mit Mortadella und Burrata zum Beispiel.
Brutal. Oder
brutal.
Was wir dieses Jahr vorhaben, an alle mal, was auch mit Sicherheit richtig geil ist, was mal komplett auf den Boden runterkommt, Bubbles und Würstel.
Würstel.
Geil.
Echt?
Wenn du da jetzt geile Würstel...
Ihr müsstet gerade die Gesichtsausdrücke von den dreien sehen. Hat. Jeder hat so Bock
Würstel.
Drauf.
Mhm. Und also
Würstel frischer Creme.
Frischer Creme. Ein bisschen, um dieses Spice reinzubekommen. Egal was für Würstel. Aber wie geile. Oft gibt's das? Das wollen wir dieses Jahr mal machen.
Wie oft?
Ja, öfter. Wir werden dann machen. Ja.
Also ich will auch einen Tag am Start sein mit Champagne.
Weil gerne. Bubbles und Würschel. Endgeil.
Das Datum bekommt ihr von Benny online oder whatever.
Kriegt ihr dann irgendwann mal. Aber das muss ich mal, um mal auf den Boden zu kommen. Super, natürlich, wirklich geil. Frische Würschel, Creme ein bisschen drauf, ein bisschen Senf und dann ein geiles Glas Champagner und auch den. Sorry.
Geil.
Aber Weinspeisenkombination, oberste Regel ist ja immer so ein bisschen gleich mit gleich, sagt man ja.
Deswegen und hier Champions League
mit Champions League. Alles, was so ein bisschen richtig. Aber ja, gut, Würstel mit Krähen. Aber haben wir ja gerade gesagt. Also es
hallo,
gibt
eine geile Wurst. Top-Metzger.
Hallo, Top-Metzger ist Naturprodukt.
So, aber ich sag nur, also alles, was auch so ein bisschen Säure hat. So die Champagner hat einfach viel Säure, das weiß man. Das muss auch so sein, das soll auch so sein. Und deswegen, da könnt ihr schon sehr, sehr gut.
Weil der jetzt nicht so viel Säure hat.
Nein, das tatsächlich muss ich auch sagen. Also der ist wirklich angenehm zu trinken.
Und was das Schöne ist, wenn ihr die Flasche heute kauft und ihr schenkt die her oder ihr kauft die selber, ihr schmeißt die in den Keller, ihr habt komplett vergessen, dass ihr den im Keller habt. Keine Sorge, das Ding kann da locker 15, 20 Jahre liegen. Mhm. Also nochmal, ich habe einen 2-4er aufgemacht. Der jetzt als Beispiel, genau.
Geil.
Ich habe einen 2-4er aufgemacht, degorschiert 2000, ich weiß es nicht, 8 oder 9. Und der war eben jetzt im Jahr 24, 25 immer noch gut.
Mhm.
Also mega, mega Produkt.
Darf ich noch was fragen? Was bedeutet dieses Symbol? Ist das einfach so dieses Jahrgangs?
Das ist der Sonnengott. Ist der Sonnengott, ja. Mhm. Und Bernard de Nonancourt war sehr gut befreundet mit
dem
Charles de
Gaulle.
Mit Charles de Gaulle. Mit dem damaligen
Flughafen. Hört.
Mit dem
Flughafen.
Warte, hier, da kriegt ein kleiner Applaus. Bernard de Nonancourt kennt den Sonnengott.
Und er hat ihn gefragt, wie würdest du mein Prestige gewinnen? Und dann kam er auf die Idee, Grand Cirque. Was sagst du, Benni?
Der Flughafenbetreiber. Die sind ein guter Freund von Franz Josef Strauß. Das ist so eine Lobby, die machen dann Flughäfen.
Okay, Entschuldigung. Gibt es ja auch am Franz Josef Strauß.
Heute beziehen wir massiv.
Gibt es ja auch ganz viel Grand Cercle überall. Ganz viel La Cuvée überall. In jedem Kühlschrank, wenn du abfliegst, schaut mal, ich fliege morgen in der Früh, ich werde mich nochmal...
Wohin nochmal?
Ich fliege dahin, wo die andere Hälfte herkommt, nach Neapel.
Napoli. Ich liebe Neapel.
Aber dann machst du dann so Kühlschrank-Checks.
Klar.
Store-Checks sozusagen. Ja. Ich kenne das nur von MBG.
Vor allem, weil es im Sicherheitsbereich, da komme ich rein, da melde ich mich an, aber wenn ich natürlich mal fliege und da auf dem Weg bin, dann kann ich das auch mal so checken, ohne dass ich jetzt mich vorher anmelden muss, weil sonst wissen die, dass ich komme. Dann können die alles vorbereiten.
Dann steht die Flasche wieder, ja klar.
Und so laufe ich halt rein und schaue mir halt
alles an,
lauf durch.
Und sagst, guten Tag, mein Name ist Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle,
ich bin mal ganz kurz Kollege.
Geil, ja cool. Der Sonnengott.
Wie heißt der Flughafen Rom?
Fiumicino. Das ist die Familie Fiumicino, oder?
Aber fliegst du nach Rom?
Nee, ich fliege nach Neapel. Aber ich fahre nach Rom am nächsten Tag tatsächlich. Ich fahre am morgen Abend fahre ich nach Rom und komme dann am Donnerstag wieder zurück, weil ich ins Parlament eingeladen bin.
Wow, was? Na, jetzt
drück mal alle Knöpfe, die es gibt.
Warte, alle Knöpfe, die es gibt. Aber,
okay. Welches Parlament genau jetzt? In welchem Land? Von welchem Parlament sprichst du?
Das ist italienisch,
oder? Italienisch, ja klar.
Da kommt der Markus Söder eben auch nach. Pino und er, die treffen sich dann vor Ort und repräsentieren quasi bayerische
Charles-de-Gaulle-Freundschaft. Und hat gesagt, wo können wir uns denn am besten treffen?
Ihr sagt ja immer, ich bin die uns wieder einfängt, wenn es über Bord geht.
Bitte, genau.
Deswegen kommen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir haben vorhin die ganze Zeit schon geteasert, das ist ein Fläschchen, das kostet ein bisschen was. Und deswegen, Benni, du bist hier der Master of Preis. Wie viel kostet der? Jetzt hier bei uns?
Kostet etwas mehr als 200 Euro und zwar
239,90. Katsching.
Und das ist sogar noch günstig, weil wir haben einen Partner, wo du ihn um einiges teurer kaufst.
Vor allen Dingen, Pino, Achtung, wir haben hier einen Code. Genau. Wenn du Wein mit Freunden als Code hinterlegst im Onlineshop, dann hast du 10%. Wenn ihr mir gerade die 10 gezeigt, wäre manchmal so zum Ende der Folge, dann sage ich auch gerne 20%. Aber ihr wisst, trotzdem bei so einem Betrag haben wir schon mal drüber geredet, da macht es richtig was aus. Da liegt er dann so bei, ich bin nicht so gut wie
ihr wisst, 200.
Genau, aber ein bisschen über 200. Und, aber das ist was man sich echt mal
absolut
echt
mal gönnen Luxusprodukt.
Muss. Versandkosten aber sind ja auch frei dann, oder?
Versandkosten wären dann frei innerhalb Deutschlands. Aber ansonsten, das ist natürlich eine absolute Hochklasse von Wein, aber was wirklich geil ist.
Aber Frage, Pino, jetzt noch letzte Frage. Würdest du sagen, jetzt gleich trinken oder würdest du sagen, da passiert nochmal was, den legt man sich in den Keller und wartet nochmal ein paar Jahre. Also ja, wie schätzt du es ein?
Ich würde ja und ja okay. sagen, weil okay. ich habe ihn gleich getrunken, ja, als er rauskam und wir trinken heute wieder eine Flasche, die ist schon
super.
Länger.
Also zwei Flaschen kaufen. Eine aufheben, eine ganze.
Genau.
Eine Frage habe ich da noch. Wie viele Flaschen kommen bei so einer Iteration raus?
Genau.
Da nochmal, wir haben sehr viel Infos, die wir nicht haben und die wir, wenn wir sie haben, die wir nicht weitergeben dürfen und auch nicht weitergeben. Sowas wird intern mal besprochen, aber ich sage jetzt mal so, wir haben von der Iteration 26 aktuell noch genug, dass sie das Ganze erreichen in Deutschland.
Das Ganze
in Japan ist es okay. schon so, dass sie eigentlich keine Iteration 26 mehr haben, weil sie ihr Budget quasi schon bekommen haben.
Das heißt, es ist natürlich auch eine Wertanlage, die Geschichte.
Absolut.
Gerade mit den 100 Punkten.
Gerade mit den 100 Punkten, ja. Das ist eine Sache, die lässt du liegen, kannst sie.
Also diese Romantik durchbreche ich jetzt mal ein bisschen, weil Fakt ist natürlich für die Hörer oder für euch auch ganz interessant, ist natürlich nicht so, weil wenn das reicht das ganze Jahr, also wenn ich jetzt hier bei dir sage, ich hätte gern 600 Flaschen, dann kriege ich die natürlich nicht. Dann
kriegst du 18.
Also, ja, also das ist tatsächlich nicht so, wenn ein Weingut, Entschuldigung, dass ich da jetzt ins Wort falle, da jetzt intern das ausplaudere, aber so ist es ja überall. Also ich kann oder wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, von denen nehmen wir jetzt mal 600 Flaschen oder 6000. Das ist natürlich falsch, sondern wir können bestellen und dann kriegst du halt eine kleine Zuteilung und dann kriegst du halt vielleicht nochmal eine kleine Zuteilung. Also auch da und da sind wir weit weg, weit, weit weg von 600 Flaschen, die wir bekommen
können. Das war jetzt natürlich auch in dem, ja, für Händler gesprochen. Die Händler haben natürlich, genau. Also wir können alle noch soweit ausstatten dieses Jahr. Wir müssen uns natürlich auch
in
homöopathischen Mengen. Natürlich, wenn du jetzt von mir welche kriegst, dann sagst du in zwei Wochen, ich brauche jetzt aber wieder, keine Ahnung, 30 Flaschen, dann müssen wir natürlich mal gucken, was kriegen wir noch her oder was genau. kann also ich dir noch zuteilen.
Für alle Hörer auch, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, hier gibt es tausende von Flaschen, wo man bestellen kann, weil ja sonst immer unsere LKWs auch rumfahren.
Wenn ich jetzt also mal kurz was sagen darf. Also ich glaube, unsere Hörer wollen auch nicht tausend Flaschen kaufen, aber ihr seht, es lohnt sich zuzuschlagen. Wenn ihr Bock habt, dann schaut mal auf santivini.de, da findet ihr den Grand Siècle, da findet ihr auch die Nummer 25 noch, die Iteration 25 findet ihr noch im Shop und die 26 und deswegen denkt drüber nach, sichert euch da ein, zwei Fläschchen und mit dem Code kommt ihr da ja auch preisgünstig weg oder ein bisschen günstiger weg, sage ich jetzt mal. Schaut auch gerne auf Wein mit Freunden auf Instagram oder auf Santivini auf Instagram. Wir haben auch immer wieder so ein bisschen Weinwissen-Videos für euch. Aber am allermeisten würden wir uns freuen, wenn ihr uns einfach mal ein Feedback da lasst. Schreibt uns gerne an, wünscht euch mal einen Wein von uns oder schreibt uns mal, wie euch die Folgen so gefallen. Und jetzt würde ich den Pino, bevor wir dann jetzt hier das Fläschchen zusammen leer machen und den Abend noch zusammen genießen, was für einen Sound würdest du denn hier empfehlen zu diesem Fläschchen?
Ich würde ihn jetzt gerade zu meinem Mut empfehlen, den Sound. Und zwar, weil ich ja morgen nach Neapel fliege und gleich den Morgenflug habe und noch vormittags lande, habe ich für euch auf die Playlist von Gigi D'Alessio, das ist ein ganz typischer napolitanischer Sänger, Buongiorno.
Buongiorno.
Und er singt über die Stadt, wie die Stadt aufwacht und wie das Leben losgeht. Und das werde ich mir morgen in live dann reinziehen.
Ja, sehr gut.
Hoch oder Dialekt?
Dialekt.
Geil. Das heißt, wir hören Buongiorno von Gigi D'Alessio. Essen Blinis mit Kaviar und Creme Fraiche morgen früh und trinken noch ein Fläschchen Grand Siècle.
Genau.
Und wünschen dir eine gute Reise. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank. Die Flasche Champagner trinke ich morgen auch. Und dann gibt's eine Pizza.
Wir freuen uns echt, dass du nochmal da warst, Pino. Ich hoffe, du kommst vielleicht irgendwann nochmal zu uns und dann verhafte ich den Gianluca Tage vorher, dass er dann auch dabei ist.
Da bin ich gespannt.
Aber wir Alexandria. Sagen viele Grüße.
Alexandria.
Sehr gut. Aber vielen, vielen Dank.
Irgendwann schlage ich.
Und jetzt wünschen wir uns alle gegenseitig noch einen schönen Abend und danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.